Wunsch nach gutem Aussehen, der ist alt und sehr krisensicher. Das ist dieser kreative Aspekt, den ich ganz interessant fand. Wenn man sich der Komplikation stellt, dann ist es das Beste. Wir sind ja auch nicht so ewig auf der Erde und man sollte vieles vielleicht lockerer sehen.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, Dr. Caroline Kim, in ihrer Praxis hier in München. Es ist ein Feiertag, sodass wir hier ganz ungestört sprechen können. Hallo, liebe Caroline.
Hallo, liebe Tanja. Freut mich sehr.
Du bist 1971 im belgischen Gent geboren, Sternzeichen Fische, wie ich.
Ja, schön.
Deine Eltern sind Wissenschaftler, haben beide Chemie studiert. Deine Mutter ist Belgierin, dein Vater Südkoreaner, der in den 60er Jahren Radiochemie in Seoul studierte. Auf einer Weltreise mit Stopp in Gent verliebte er sich dort in deine Mutter. Beide wollten dann zusammen nach Kalifornien auswandern, aber weil man bei deinem Vater den Verdacht auf Tuberkulose feststellte, durften sie nicht in die USA einreisen und somit blieben sie in Gent. 1969 kam deine Schwester zur Welt, die heute HNO-Ärztin ist. 2 Jahre später, 1971, bist du geboren. Und ihr habt dann in Gent gewohnt, aber dann nahm dein Papi relativ kurz nach deiner Geburt eine neue Stelle als Wissenschaftler an der TU München an. Und so bist du in Garching hier aufgewachsen, wo die TU ansässig ist. In welcher Sprache habt ihr euch eigentlich daheim unterhalten? Und welches ist deine sogenannte Muttersprache, in der du heute noch träumst und denkst?
Also zunächst haben wir alle Französisch gesprochen. Mein Vater hat dann ja extra Französisch gelernt, um sich mit meiner Mutter unterhalten zu können. Und so war das dann auch unsere Muttersprache. Aber ab Kindergarten haben wir natürlich dann immer mehr Deutsch gesprochen. Und damals war es jetzt auch nicht so exotisch und toll, wenn man ganz multikulturell war. Insofern wollten wir uns da eher anpassen und haben dann ja im Prinzip dann alle mehr oder weniger ab der Kindergarten-Schulzeitalter Deutsch gesprochen.
Ja, meine Mutter ist Norwegerin und hier in München aufgewachsen und ihr Vater war der Norweger. Und aha, das war natürlich jetzt in den 30er Jahren gewesen und 40ern. Aber auch da war das einfach nicht modern, sage ich jetzt mal, dass man mit den Kindern in 2 Sprachen sprach. Und ja, meine Mutter kann deshalb auch kein Norwegisch
ja
sprechen.
Ja, schade eigentlich. Ja. Ja, ich bedauere es auch sehr, nicht Koreanisch zum Beispiel zu können, aber gut, mein Vater hat auch sehr viel gearbeitet, geforscht und eben kam spät nach Hause. Und insofern waren wir schon beschäftigt mit Französisch und Deutsch. Aber jetzt in der heutigen Zeit wäre es ganz interessant, auch Koreanisch zu verstehen und zu sprechen.
Deine Eltern haben beide sehr engagiert und erfolgreich als Wissenschaftler gearbeitet. Du und deine Schwester hatten demnach bis zur Grundschule ein Kindermädchen. Und mit dem Schulanfang machte deine Mutter, die bereits promoviert hatte, eine berufliche Pause. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich machen ja die meisten Mütter das umgekehrt. Also vor der Einschulung sind sie bei den Kindern und dann gehen sie wieder arbeiten. Ja. Was hat denn deine Eltern dazu bewegt, oder deine Mami in dem Fall, es so anders zu machen?
Ja, sie war sozusagen schon, steckte schon in ihrer Promotion und mein Vater hat sie dann sehr bestärkt, die auch zu Ende zu führen. Weil du weißt ja, wie es ist, wenn man dann mal aufhört und dann kommen die Kinder und dann gehen die Jahre ins Land und dann beendet man sowas nicht. Also sie wollte das beenden und war dann auch, ja, wahrscheinlich wie andere Mütter auch hin und her gerissen, immer zwischen Kindern und Arbeit und war natürlich auch oft bei uns und wir hatten halt gelegentlich dann eben Hilfe. Aber ja, dann in der Schulzeit, dann hat sie, glaube ich, schon gesehen und dadurch, dass mein Vater ja auch sehr viel unterwegs war, im Ausland auch, hat sie sich dann schon auf uns konzentriert und eine Pause eingelegt, ja.
Aber nachher, als ihr dann älter wart,
als wir im Gymnasium waren, ist sie wieder an die TU zurückgegangen und hat dann auch Vollzeit gearbeitet, ja.
Es ist ja so ein bisschen vielleicht ein Vorurteil, dass in der asiatischen Kultur die Kinder so in puncto Leistung sehr viel mehr Drill und Strenge von ihren Eltern und Lehrern erfahren als anderswo.
Ja.
Hast du das bei deinem Vater auch so erfahren? Wie anspruchsvoll war er? Wie fordernd? Wie streng?
Also erstens ist es, glaube ich, kein Vorurteil, sondern es ist einfach die Realität, dass Leistung in der Gesellschaft, also es ist vielleicht, wird's ja oft negativ gesehen als Drill und Tortur, aber in Asien ist es natürlich eigentlich was jeder anstrebt und jeder möchte alles, was er macht, so gut wie möglich machen. Und das ist so selbstverständlich, dass jeder sein Bestes gibt, würde ich mal sagen. Und Bildung hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten und jetzt immer noch. Und das macht natürlich das Land auch am Ende so erfolgreich, setzt aber natürlich wiederum manche schon unter viel Druck. Also es hat Vor- und Nachteile, aber es hat, glaube ich, insgesamt schon viele Vorteile, die Einstellung. Aber natürlich, mein Vater war natürlich typischer Koreaner und Wissenschaftler, hat das schon auch sehr oft nonverbal, aber hat natürlich schon signalisiert, dass er da die Leistung schon erwartet und ja.
Also mit einem Blick.
Das war oft nur ein Blick, genau, oder es war nichts, wir wurden jetzt nicht groß geschimpft und so, aber es war eigentlich völlig klar, dass er das erwartet, dass wir immer uns anstrengen und alles, was wir machen, sehr gut machen. Und er hat auch, was er natürlich auch selbst erlebt hat, schon immer gesagt, ja, je besser ihr seid, umso unabhängiger könnt ihr später sein und man muss immer schauen, dass man eben unabhängig ist. Und das ist mir immer noch oft in den Ohren. Also das ist ja auch so, je unabhängiger man ist, umso angenehmer sind ja dann viele Situationen später. Sowohl privat als auch beruflich. Also.
Das habe ich auch immer meinen Kindern versucht zu sagen. Bei meiner Tochter hat es gefruchtet, bei mein Sohn ist noch so ein bisschen in der Abhängigkeit.
Ja, man kann den Charakter natürlich auch nicht immer ändern. Und wie gesagt, es hat sehr, sehr gute Seiten, glaube ich, wenn jeder sich anstrengt in der Gesellschaft und nicht so wie hier oft, keine Lust und müde. Aber natürlich kann es auch auf Menschen, die einfach vielleicht nicht so das leisten können, dann schon, also dass die sozusagen aufs Abstellgleis sozusagen kommen oder halt nicht andere Qualitäten dann vielleicht nicht geschätzt werden.
Ja, oder einfach eben nicht frei sind.
Ja, genau. Also es ist schon die Leistung und die Bildung ist extrem, extrem wichtig.
Hast du denn das Gefühl gehabt als junges Mädchen, als Kind, dass dich das dennoch manchmal belastet hast? Schließlich hast du ja in Deutschland gelebt. Das ist ja nochmal, glaube ich, ein Unterschied. Also die anderen Kinder, deine Freunde, deine Schulkameraden wurden ja vielleicht ein bisschen anders erzogen oder behandelt, als du es wurdest oder du und deine Schwester. Also fühltest du dich auch manchmal so in deiner Freiheit beengt, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht ein bisschen länger da lernen musstest oder solltest?
Und ja, es war nie so, dass mein Vater oder meine Mutter da standen mit der Uhr und gesagt haben, lernst du, also im Gegenzug zu dem, was man jetzt so macht, was wir jetzt ja auch sehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, dass wir da dauernd irgendwie involviert sind. Meine Eltern haben nie die Schule betreten überhaupt. Also es war eigentlich nie, sie haben auch nie gesagt, hast du das schon gelernt?
Es wurde halt nur geguckt
auf die Resultate. Und genau, wenn die gepasst haben, war es gut. Und wenn die nicht gepasst haben, dann gab es halt irgendwie ein Kopfschütteln oder so. Es war subtiler, ja.
Ah ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte,
ja, es war halt die Generation, wo eigentlich die Eltern nicht so geguckt haben.
Ich dachte immer, ich war die große Ausnahme, weil meine Mutter wollte noch nicht mal meine Zeugnisse sehen oder unsere Zeugnisse. Sie hat immer nur gefragt, von der Küche aus rufend,
hast du alles?
Seid ihr sitzen geblieben? Und dann habe ich gesagt, nein. Und irgendwie habe ich immer unterschrieben, hat dann, glaube ich, mein Vater. Aber es war ihnen auch nicht so wichtig. Sie haben eher gesagt, du gehst ja für dich in die Schule.
Ja, ist also, ja auch richtig am Ende.
Aber war das ja bei dir dann auch so?
Naja, die Zeugnisse wurden natürlich schon angeschaut, aber der Rest nicht.
Ja.
Der Rest aber nicht. Insofern haben wir das jetzt nicht empfunden, als jetzt, dass wir anders erzogen wurden. Und du weißt ja selber, in jeder Klasse gibt es halt manche, denen ist alles völlig egal und manche strengen sich an. Und es war ja nicht so, dass wir die einzigen waren, die sich angestrengt haben. Also.
Ja. Wann bist du dir eigentlich das erste Mal darüber bewusst geworden, dass du etwas asiatisch aussiehst? Also ein bisschen exotisch wirkst, ein bisschen anders als die anderen. War das überhaupt ein Thema bei dir? Also fühltest du dich als Ausländerin?
Nein, überhaupt nicht. Weil also ich glaube sogar, dass meine Schwester und ich jetzt gar nicht so auf den ersten Blick ganz asiatisch aussehen. Und das haben wir eigentlich nicht empfunden, nein.
Also es war jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie ein bisschen anders, weil deine Eltern waren ja hinzu auch noch eben in einer anderen Sprache, haben sie ja gesprochen und aber hatten eine andere Kultur.
Das stimmt, also, aber du musst sehen, in Garching, TU, da waren natürlich auch viele Wissenschaftler. Das ist zwar jetzt ein Vorort, aber es ist jetzt nicht total, also totale Prärie.
Jetzt nicht insofern, tiefsten Bayern.
Genau, hatten meine Eltern natürlich auch internationale Freunde, Griechen oder Franzosen oder wie auch immer. Also es war jetzt nicht so, damals, es war schon lange her, aber es war trotzdem, gab es schon auch internationale Bewohner dort.
Du bist ja eine sehr schöne, große, schlanke Frau. Hast du dich auch als Teenager als hübsch und attraktiv wahrgenommen?
Ich würde sagen, so wie ich es jetzt auch empfinde, als normal und mit etwas Tricks kann man sich dann stylen. Aber keine klassische, irgendwie auffällige, schöne Frau. Ne?
1990 absolviertest du dein Abi mit einem Schnitt von 0,9. Oh Gott, den hätte ich gerne gehabt. Wusstest aber dann nicht so wirklich, welchen Weg du erstmal einschlagen solltest. Kunst war deine große Leidenschaft.
Ja.
Interessanterweise machst du ja jetzt auch Kunst, finde ich zumindest.
Ja.
Und du spieltest dann so mit dem Gedanken, Architektur zu studieren, hast das aber dann wieder verworfen. Dann war es mal Physik. Und schließlich hast du dich für die Medizin entschieden und hier in München studiert.
Ja.
Würdest du rückblickend sagen, dass du damals, noch ohne zu wissen, was heute aus dir geworden ist, dass du damals ein bisschen Angst hattest, deinen Traum mit der Architektin so wirklich zu leben?
Ja, also tatsächlich war Kunst das Einzige, wo ich hätte sagen können, das war jetzt echt eine Leidenschaft. Aber und vielleicht hast du recht, man hat natürlich dann schon Sorge, was kann man als Künstler, also es kann ja auch daneben gehen und vielleicht ist man gar nicht so begabt oder wird nicht anerkannt. Also insofern war das vielleicht schon die Nummer sicher mit der Medizin, aber es war ja auch der Weg, auf dem man die Entscheidung noch etwas verschieben kann, in welche Richtung es dann geht. Also insofern war das tatsächlich eher nicht die Entscheidung aus Leidenschaft für die Medizin, sondern so ein bisschen, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich jetzt mal werden möchte, so nach dem Motto.
Also so ein bisschen Nummer sicher.
Ja, ja, genau. Einfach nur, weil ich wusste, es gibt viele Möglichkeiten danach. Und
hast du das Rückblick manchmal so ein bisschen bereut? Klar, du machst ja jetzt das, was du liebst und was deine Leidenschaft. Aber es gab ja vielleicht auch mal zwischendrin, auch während des Studiums, so Phasen, wo man sich so dachte, warum studiere ich jetzt eigentlich nicht Kunst oder Architektur?
Also jetzt bereue ich es überhaupt nicht, weil es extrem interessant ist, finde ich. Und sehr, sehr abwechslungsreich. Und man hat wirklich von allem was und internationale Kongresse und jetzt in meinem Beruf, also das Manuelle. Aber im Studium dachte ich schon, es ist ja irgendwie furchtbar, man lernt nur auswendig. Es hat überhaupt nichts Intellektuelles, ja. Also es ist wirklich nur irgendwelche Bücher runterlernen. Also da habe ich schon gedacht, naja, ob das das Richtige ist, ja.
Mhm. Während deines Studiums in den 90er Jahren hast du so oft ein bisschen mit der Studienwahl, also mit der Richtung, in die du einschlagen willst, so ein bisschen gehadert. Also du hast ja noch nicht so ganz genau gewusst, in welche Richtung es dann bei dem Facharzt geht.
Ja.
Aber dann hast du mal ein Praktikum in der Chirurgie an der LMU gemacht, während des, ich glaube sogar erst im sechsten Semester.
Genau, diese Formulaturen, die man ja machen muss immer noch. Genau, man muss
und so. Da hast du auf einmal so gemerkt, dass dir das richtig Spaß macht und von Tag zu Tag wurde es auch spannender für dich. Was war denn da so genau aufregender? Sind denn auch Chirurgen in deinen Augen so ein bisschen die anderen Mediziner?
Ja, total. Also am OP-Tisch zu stehen und da egal in einen Bauch oder Thorax oder hineinzufassen und da so mitzumischen und zu operieren, das hat natürlich schon was extrem, wie soll ich sagen, Aufregendes. Ja, und das war natürlich also für mich ganz großartig. Und die Chirurgen sind ja auch sehr, sehr nett und sehr lustig und unkompliziert. Also man hat dann immer eine gute Zeit mit denen. Also es war einfach immer lustig und hat Spaß gemacht. Und das Manuelle hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe auch einen Freund, der mir erzählte, der ist auch Chirurg, dass sie sogar manchmal ganz laut die Musik aufdrehen und lachen und sich Witze erzählen. Also ja. Also wenn es jetzt nicht eine ganz schwere Operation ist, aber er hat gesagt, es ist gar nicht so, wie man das vielleicht denkt.
In den Filmen, genau. Nee, dass da irgendwie.
Also in den Filmen wird es ja immer
EKG
so ein bisschen.
Oder die Sättigung da tickt und alle schweigen, so ist es überhaupt nicht im OP. Wobei man sagen muss, es ist schon, also natürlich eine respektvolle Situation und wenn es jetzt gerade, es gibt ja auch schwierige Situationen, genau. Momente im OP, wo es vielleicht blutet oder sonst. Und da sind auch alle hochkonzentriert und dann kommen wieder Momente, wo vielleicht zugenäht wird, dann ist es locker und dann erzählt man sich irgendwas vom Wochenende. Also so ist es dann ja. Schon, ja.
1997 bist du nach deinem Studium als Assistenzärztin in die Abteilung Chirurgie der renommierten Uniklinik Großhadern hier in München, um dort dann auch deinen Facharzt zu machen und auch mit dem Plan später zu habilitieren.
Weil ja, also es war zum, die Möglichkeit besteht die Möglichkeit. Halt an der Uni,
okay.
Genau, es war jetzt noch kein Plan, aber
beim regelmäßigen sogenannten Blutzellen füttern,
so, wusste ich gar nicht,
was das
weiß.
Ist. Ja. An den Wochenenden der Klinik hast du dort auch deinen heutigen Ehemann kennengelernt, einen Arzt aus Brasilien, der gerade seine Doktorarbeit in der Klinik machte. Trotz dem netten Mann hast du es aber nur knapp 3 Jahre oder 2 Jahre da durchgehalten, anstelle der eigentlich geplanten 6 Jahre. Und 1999 wolltest du nichts wie weg. Was war denn so unerträglich dort gewesen?
Naja, Großhadern war nicht unerträglich. Es ist ja auch sehr, sehr, sehr interessant. Und das ist ja auch so ein, ja, es bietet ja alle Möglichkeiten. Nur das Einzige war, die plastische Chirurgie war da nicht entwickelt. Das heißt, es gab eine ganz kleine plastisch-chirurgische Abteilung, die aber unter der Chirurgie stand und auch von den Chirurgen wirklich belächelt wurde. Und insofern wurde da nicht tolle, großartige plastische Chirurgie, nicht vielseitige Operationen durchgeführt. Und es war dann, man musste dann rotieren als Assistentin oder als Assistent. Und dann war das klar, ich war dann in der Thoraxchirurgie auf Intensivstation. Dann war es üblich, dass gerade die Frauen dann noch auf Privatstation kamen, um irgendwie da die Patienten zu versorgen und dann vielleicht in die Poliklinik. Also es war irgendwie nicht in Aussicht, dass ich dann auch endlich mal plastische Chirurgie machen konnte. Und die plastische Chirurgie war jetzt nicht so renommiert wie jetzt in vielen anderen Kliniken.
Und die plastische Chirurgie war sozusagen dein Traum oder ist während des Studiums dein Traum geworden?
Das hat sich so von der Chirurgie genau zur plastischen Chirurgie dann fokussiert und dann habe ich gedacht, das möchte ich machen. Und dann muss man sich ja an irgendeinem Punkt auch entscheiden, will man jetzt eher ein guter Operateur werden oder will man Forschung machen und sich habilitieren. Ja. Und beides kann man eigentlich nicht gut machen. Und insofern habe ich mich dann für das Operieren entschieden. Und insofern war das dann auch okay, die Uni zu verlassen.
Jetzt hast du ja in Großhadern diese Stelle gehabt als Assistenzärztin und wolltest weg, wolltest eben plastische Chirurgin werden und mit dem Plan auch zu den besten Kliniken vielleicht zu gehen, hast dich dann übergangsweise in einer Praxis in München beworben oder hast da gearbeitet, aber hast dich auch natürlich umgehört, wo könnte ich jetzt weitermachen? Und hast über ganz Deutschland verteilt dich beworben.
Erst in München, dann in Bayern und dann in ganz Deutschland.
Aber habe ich meine Bewerbungen niemand wollte dich haben. Lag das daran, dass du eine Frau bist?
Auch vielleicht, aber vor allem, dass ein junger Assistent ja noch nichts kann. Und deshalb, das war eben das. Man kann nichts lernen, wenn man keine Stelle hat. Aber man kriegt auch keine Stelle, wenn man nichts kann. Ist das ein schwieriger Moment. Die wollen ja dann einen erfahrenen Assistenten. Und eine Frau, auch zu der Zeit, auch wenn es jetzt noch nicht ewig her ist, war natürlich auch nicht unbedingt von allen Chefärzten bevorzugt, wenn es noch andere Bewerber gab.
Mhm. Was genau würde mich an dieser Stelle interessieren, hat dich an dieser plastischen Chirurgie so fasziniert? Was es in der klassischen Chirurgie nicht so gibt? Also wo ist dieser feine Unterschied? Weil jetzt mal als Laie sagt man jetzt, ob ich jetzt da im im Gesicht operiere oder in der Nase oder ob ich einen Bauch und was mache. Also was war für dich der feine Unterschied?
Also der Unterschied war, dass wenn du jetzt sagst, du hast deinen Magen zu operieren aufgrund einer Tumorerkrankung, dann ist es schon sehr standardisiert, wie das abzulaufen hat. Oder in der Schilddrüse oder wie auch immer. Und in der plastischen Chirurgie hast du ein Problem, zum Beispiel irgendeine Narbe im Gesicht, und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Oder du hast eben eine Verbrennung und du kannst diese Kontrakturen, also diese Verziehungen auf verschiedene Wege lösen. Und das ist dieser kreative Aspekt, den ich ganz interessant fand.
Die Künstlerin wieder durch.
Ja, also ich fand es eben kreativ und natürlich auch schon auch für eine Frau vielleicht zu der Zeit zumindest langfristig sinnvoller, weil als Chirurg nach wie vor ist man ja schon an die Klinik gebunden. Und ich habe schon immer gedacht, ich würde natürlich gern selbstständig arbeiten. Mhm.
Schließlich klappte es ja dann doch mit deiner Traumstelle.
Ja.
Der Chefarzt der legendären Agirov-Klinik im Chiemgau, Professor Feller, kontaktierte dich 2000, da er das erste zertifizierte Brustzentrum in der Klinik aufbauen wollte und meinte, genau, es sei wohl von Vorteil, wenn man dafür auch eine Ärztin beschäftigt.
Genau. Er war auch jetzt nicht, glaube ich, der jetzt sehr unbedingt so viele Frauen eingestellt hat, aber in dem Moment, glaube ich, war eine Ärztin.
Also dann kam dir ja eigentlich so dein Geschlecht in dieser Männerdomäne, ja, ich weiß gar nicht, ob es immer noch eine ist, aber ja, damals war es schon eine, endlich mal zugute, und du hast die Stelle natürlich angenommen. Haben sich denn dort dann alle Vorstellungen deines Traumberufes bewahrheitet?
Ja, total. Also das war ja also mit die beste Abteilung, wahrscheinlich war es die beste Abteilung in Bayern. Und der Professor Feller war tatsächlich auch legendär, der war auch sehr, sehr nett, hat großartig operiert, sehr lustig, und wir hatten alle viel Spaß. Aber vor allem haben wir alle den ganzen Tag operiert. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ich bin hingekommen und es gab 3 OP-Säle, die liefen jeden Tag, und die Assistenten wollten gar nicht mehr operieren. Die haben gesagt, jetzt geh du doch mal, ich will nicht mehr, ich will heute in der Sprechstunde bleiben. Und in allen anderen Kliniken reißt sich ja jeder um jede winzigste OP als Assistent. Insofern war ich da schon sehr begeistert und beeindruckt und hat man natürlich in kürzester Zeit auch viel gelernt.
Also
weil man wirklich eigentlich den ganzen Tag operiert hat.
Also es war wirklich
unter
eine
Anleitung
Erfüllung.
Natürlich. Es war eine Erfüllung, ja. Und zwar auch ein lustiges Team. Und ich habe auch heute noch, haben wir noch eine gute Verbindung. Also alle Ärzte, die damals zu der Zeit da waren, ist es eigentlich so geblieben.
Und was hast du dann so in all den Jahren dort mit deinem brasilianischen Freund gemacht? Ist er dir dahin gefolgt? Hat er auch da gearbeitet?
Das ist ja nicht so weit. Da habe ich in Rosenheim gewohnt. Das ist ja nicht weit von München.
Also er ging nicht zurück nach Brasilien.
Nein. Er hat ja auch deutsche Vorfahren, hat einen deutschen Pass auch gehabt. Er hat sich dann entschieden, in Deutschland zu bleiben und kam am Wochenende, haben wir uns halt gesehen, und einmal unter der Woche.
Also Pendelbeziehungen,
ja,
oder wie nennt man das?
Fernbeziehungen zwischen München und Rosenheim, genau.
Aber ihr hattet schon 2 verschiedene Wohnsitze, ja, sozusagen.
Ja. Wir mussten ja auch Dienste machen, also Rufdienste, und mussten schon in der Nähe der Klinik sein.
Ah ja.
Genau.
2004 habt ihr dann geheiratet, und im gleichen Jahr hast du an der Agirov-Klinik nach 4 Jahren gekündigt, um dich endlich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen. Du warst damals 33 Jahre alt, inzwischen Fachärztin der plastischen und ästhetischen Chirurgie, jedoch ohne jegliche Erfahrung als Unternehmerin.
Ja.
Hattest du denn bei diesem großen Plan in dieser, wie ich heute sehe, großen Praxis, das ist ja noch die von damals, hattest du denn bei diesem Plan nie Angst vor dem Scheitern?
Also das ist vielleicht dann das der Vorteil der Jugend, dass man dann also so naiv ist. Ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht, und dann habe ich gedacht, weil in der Klinik hatten wir auch so viele OPs, dann habe ich zu dem damaligen Verwaltungsdirektor hier gesagt, naja, also ich werde, weil er gesagt hat, ja, wie viel können Sie denn operieren? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann ohne Probleme an 3 Tagen 5 Patienten operieren. Aber ich war mir da gar nicht bewusst, woher sollen die denn kommen? Die kommen ja nicht zu mir. Das kennt mich ja keiner hier. Also ich war dann schon noch sehr naiv. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich mache die Praxis auf und die rennen mir die Tür ein, so ungefähr. Und dann war dem nicht so natürlich, weil hier war ja vorher keine Praxis auch. Und dann habe ich das halt so ganz, ganz langsam mit viel Engagement sozusagen aufgebaut. Und dann, ja, wird man erstmal eines Besseren belehrt sozusagen, dass es nicht so ganz so einfach ist.
Ja, es gibt ja, glaube ich, auch diese bestimmten Gesetze für euch Ärzte, dass man nicht so wirklich riesig Werbung machen darf, ja, dass man also jetzt nicht gleich in der Vogue eine Seite schalten kann oder so.
Ja, ja. Also damals war es vielleicht teilweise noch strenger. Das Praxisschild musste so klein sein und man durfte sich nicht im weißen Kittel abbilden lassen und so weiter. Man durfte schon ein bisschen werben, aber du hast ja, wenn du anfängst, auch gar kein Geld und kein Budget, so viel zu werben. Und damals war tatsächlich mal einer da von der Vogue und hat gesagt, ob ich da eine Anzeige machen will für, ich weiß gar nicht, 13.000 Euro. Das war für mich undenkbar.
Ja.
Das war für mich einfach undenkbar. Und dann, insofern kannst du nicht die PR betreiben, weil du eigentlich noch kein Budget hast.
Oder ich das nicht hatte. Ist eigentlich auch der Grund, warum viele jetzt, nicht viele, aber einige, auch kosmetische Produkte rausbringen. Also gerade Hautärztinnen machen das ja mehr und mehr, oder aber auch Männer, dass man sozusagen noch einen anderen Kanal findet, um nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch in der Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit zu kommen.
Vielleicht mehr die Sichtbarkeit, weil ich glaube, viel Geld verdient damit ehrlich gesagt keiner, außer die paar wenigen, die sehr erfolgreich damit sind. Aber es ist der Kosmetikmarkt ist ja schon eigentlich fast gesättigt, muss man sagen. Und ob man jetzt noch die eine oder andere Doctors Brand braucht. Aber ich glaube, das ist eher so eine Selbstverwirklichung, dass man sagt, ich habe mir das schon immer gewünscht, meine eigene Kosmetik mit vielleicht den und den Wirkstoffen. Also, und vielleicht ist es dann auch noch eine Werbung, aber jetzt so riesig, also um damit jetzt viel Geld zu verdienen, glaube ich, ist schwierig.
Ja, und manche wollen vielleicht auch ein bisschen mehr ins Licht und manche wollen nicht so gerne ins Licht. Also gesehen werden, berühmt werden.
Ja, es ist ja auch okay, wenn man es macht, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich hatte jetzt auch mal überlegt, aber es hat mich dann auch etwas desillusioniert, weil ich gesehen habe, dass eigentlich, das ist wahrscheinlich so eine Kosmetik, aber das Ganze, was viel Geld kostet, ist ja eigentlich die Verpackung und das Design. Und dann kommt Marketing. Und dann eigentlich so ein Riesentopf voll Creme, der kostet dann irgendwie 20 Euro und dann verkaufst du es halt für viel Geld, wenn du das schön verpackst. Also ich weiß es nicht, das hat mich dann irgendwie nicht so gereizt. Aber es gibt sicher ganz großartige Produkte und ich glaube auch, dass hochwertige Kosmetik wichtig ist, ehrlich gesagt. Aber es hat mich jetzt nicht gereizt, mich dadurch zu verwirklichen. Aber wie du sagst, ja, für manche ist es vielleicht ein zusätzliches PR-Tool.
Jetzt, bevor du mit deiner Praxis und deiner Selbstständigkeit losgelegt hast, bist du ja erstmal ein Jahr auf Reisen gegangen, hast in den USA und in Brasilien bei den besten plastischen und ästhetischen Chirurgen hospitiert, sowie dem renommierten Dr. Levy in Garmisch bei seinen Schönheitsoperationen zugeschaut und natürlich noch einige zusätzliche Facharztprüfungen absolviert. Und dann ging es endlich los. Hast ja auch, wie du schon angedeutet hast, einen Kredit aufgenommen. 2005 hast du hier die Toren geöffnet.
Ja.
Aber nochmal auf diesen Moment, wo du angefangen hast. War das dann wirklich so, dass du hier am Anfang gesessen hast und hast regelrecht ein bisschen gewartet, dass jemand anruft und klingelt.
Genau, so war das. Ich saß hier mit der Sabine Bachmeier, mit meiner Mitarbeiterin. Und wir saßen hier und haben halt gewartet und haben dann inzwischen gekocht und was weiß ich. Und irgendwann hat mal einer angerufen und dann waren wir ganz aufgeregt, weil das Telefon geklingelt hat. Also so war das dann. Und es hat auch mal 2 Wochen das Telefon nicht geklingelt und wir dachten, ja, das Telefon muss kaputt sein. Also so war das, ja.
Und als ob das alles noch nicht genug von dir fordert, wurdest du 2006, also nur ein Jahr später, das erste Mal Mutter eurer Tochter Lia. Und 2008 kam dann dein Sohn Fabio zur Welt. Heute sind eure Kinder 17 und 15. Wie hast du denn den Spagat zwischen einer erfolgreichen Ärztin, liebenden Mutter und aufmerksamen Ehefrau all die Jahre bis heute empfunden?
Ja, also schon natürlich extrem bereichernd, die Familie zu haben. Und ohne die Unterstützung meiner Eltern wäre es nicht möglich gewesen. Die haben uns komplett unterstützt und die Kinder also mit liebevoll aufgezogen. Aber auch da habe ich mir dann, ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man sich nicht immer so viele Gedanken macht. Ich habe einfach die Praxis aufgemacht und ich habe einfach, dann haben wir eben unsere Kinder bekommen. Und ich glaube, wenn man alles immer hin und her dreht, dann ja, kann man irgendwann.
Ja, das ist das Privileg, glaube ich, wenn man nicht so spät Mami wird, dass man vielleicht auch noch nicht so viel drüber nachdenkt.
Ich glaube aber immer im Leben ist es gut, wenn man manchmal nicht zu viel nachdenkt, sondern einfach Entscheidungen trifft.
Ja. Ja,
aber man kann auch nicht alles abwägen.
Aber du fühltest dich nicht mit einem schlechten Gewissen belastet oder dass du dich zerrissen gefühlt hast?
Doch, ständig. Ständig, immer noch. Also es ist klar, immer schnell heim und schnell abholen und schnell. Also es war immer ein.
Ich kann mich auch noch an das Gefühl erinnern, meine Kinder sind ja jetzt 33 und 31. Oh Gott, ich wollte sie schon jünger machen. Wie ich immer ich wohnte in Wolfratshausen und immer in der Stadt hatte ich meine Werbeagentur und dann immer ein Stau war am mittleren Ring. Dann weiß ich noch, wie ich immer so, ich muss doch die Kinder jetzt noch im Kindergarten abholen. Oder
ja, also es war immer Stress.
Ich hatte zwar auch meine Mami und mein Papi und meinen
Aber die will man dann auch nicht total belasten. Ja.
Aber ich fühlte mich trotzdem so, ich habe ja gesagt, ich hole sie heute ab. Also es war so, und dann ist man halt doch ein bisschen zu spät losgefahren und weggekommen. Ja. Und dann immer dieses Gefühl, dass man nicht das jetzt genügend macht, das fand ich schon
das hat die Jahre schon geprägt, natürlich, klar, man muss die Kinder abgeben, der Kindergarten macht erst um 7:30 auf. Das war schon die ganze Zeit so das Gefühl.
Und was ich ja auch finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch im Punkto deines Berufes, so dieses, dass wenn man heute sieht, dass die Frauen die Kinder bekommen, dass man auch merkt, dass die dann oft so schon am liebsten ein paar Wochen später nach der Geburt schon wieder so aussehen wollen, als sei gar nichts geschehen. Also so dieses, also ich habe mir irgendwie noch, mein Gynäkologe hat mir damals noch gesagt, okay, das dauert 9 Monate, bis man ein Kind und dann dauert es nochmal 9 Monate, bis man wieder so aussieht wie vorher. Also wo halt der Bauch ganz weg ist und so weiter. Heute habe ich das Gefühl, da ist viel mehr Druck, dass man so ein bisschen, okay, ich habe jetzt schnell das Kind gekriegt und dann habe ich so ein bisschen meine Schuldigkeit getan, auch als Frau, aber dann muss ich gleich wieder so ganz aussehen, als wäre nichts geschehen, wie ich es vorher schon sagte. Empfindest du das auch so?
Bei manchen ist es so und dann wiederum jetzt durch die Elternzeit und es ist, glaube ich, eher so, dass manches eigentlich gemütlicher angehen können als wir damals.
Aha, ja.
Oder weil sie dann ein Jahr zu Hause bleiben können und der Mann kann auch noch mal zu Hause bleiben.
Stimmt. Das ist ein Aspekt, dann ist vielleicht gar nicht so. Ja, meine Generation, ich bin 62 geboren, war ja noch, also ich weiß auch, ich sollte mal Moderedakteurin bei der Vogue werden. Mhm. Das habe ich aber nicht angenommen, weil es war ja vor meinen Kindern, da hatte ich wirklich das Gefühl, es wird auch so erwartet, dass das Leben ist. Also, dass man gar nicht Kinder, also da haben auch viele andere Redakteurinnen damals noch auf Kinder verzichtet.
Ja, ja, ja.
Weil es passte nicht zusammen. Mhm. Also dieses, die eine Welt und die andere Welt. Mhm. Und es war nicht der einzige Grund, warum ich abgesagt habe. Ich wollte auch ein bisschen mehr Freiheit. Mhm. Ich habe die Selbstständigkeit auch ein bisschen als freier empfunden. Ja. Manche tun es ja gar nicht.
Ich auch. Ja.
Mhm. Aber das stimmt schon, es hat sich verändert. Ich sehe das auch bei meiner Tochter, die immer nur zu Hause ist. 2 Jahre meine eine Enkelkind, 4 Monate das andere. Und die nimmt sich wirklich die Zeit. Aber die ist auch ein anderer Typ. Ich habe nur so, wenn man so auf Instagram sieht, also da gibt ja bis hin zur Leihmutter, dass man, weil es jetzt nicht in den Terminkalender passt.
Es gibt wahrscheinlich alle Extreme, stimmt schon.
Also es ist so ein bisschen. Das ist schon recht. Es gibt wahrscheinlich die Pendel zu allen Seiten.
Mhm.
Seit 2015 geht es ja mit deinem beruflichen Erfolg stetig steil bergauf. Also 10 Jahre hat es so ein bisschen gedauert.
Das war, glaube ich, nicht ein genaues Jahr, wo man sagt jetzt, aber natürlich die ersten Jahre waren natürlich dann geprägt von der Familie.
Aber so jetzt die letzten Kindern. 10 ist es
aber
also.
Aber ich würde mal sagen, so seit 10 Jahren,
Also du hast, was man so mitkriegt, gehörst du ja heute zu einer der gefragtesten in dem Bereich plastische und ästhetische Chirurgie, hast ja also deinen Namen gemacht. Mhm. Mir scheint, als gewinnt die Schönheit in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Und viele Menschen, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer immer mehr, wollen eben einfach hübsch, jung, frisch, faltenlos aussehen. Ich persönlich, auch wenn ich gar nicht frei davon bin, dass man manchmal auch darüber nachdenkt, was könnte ich da so ein bisschen vielleicht verbessern, finde aber grundsätzlich diese Entwicklung eigentlich ein bisschen traurig, da ja mit dieser Sehnsucht nach Jugend und Perfektion meistens zumindest auch so ein bisschen das Persönliche und das ganz Individuelle so verloren geht. Mhm. Unser Gesicht ist ja, finde ich, schon so Ausdruck unserer Erfahrung, unsere Höhen und Tiefen sieht man einfach so ein bisschen im Gesicht, unserem Leben, die Zeit, die wir schon auf der Erde sind und natürlich auch unsere Vergänglichkeit. Und die Jutta Speidel wurde ja gerade 70, glaube ich, gell? Ja. Und da hat sie so süß gesagt, warum sollte ich Botox spritzen? Ich habe mir doch meine Falten mühselig erlacht. Mhm. Ja, also so dieses, dass man gar nicht mehr sehen will oder zeigen will, sagen wir mal lieber so, wie viel ich auch schon erlebt habe. Also mit allen, wie viel ich gelacht habe, wie viel ich geweint habe, wie viel ich gelitten habe. Also das wollen wir ja eigentlich eher so ein bisschen verstecken und abdecken. Wie empfindest du das denn, abgesehen davon, dass du natürlich damit dein Geld verdienst, aber wie findest du ganz persönlich diese Entwicklung bei uns Menschen?
Also ich glaube eigentlich, Tanja, dass dieser Wunsch nach Schönheit und gutem Aussehen, dass der eigentlich tausende, also oder so alt wie die Menschheit wahrscheinlich ist oder sogar im Tierreich ja auch vorhanden ist. Also das glaube ich nicht, dass es neu ist. Ich glaube, es ist vielleicht neu, also zumindest die letzten Jahre, dass es so greifbar für alle ist, dass man sagt, okay, wenn es mich stört, kann ich auch was dagegen tun. Und tatsächlich sind bestimmte Dinge, wie ja auch im Fernsehen oder wie auch immer, wo du ja auch deine Erfahrung hast, nicht mehr so akzeptiert, dass jetzt zum Beispiel irgendein Sportler oder Schauspieler total schiefe Zähne hat oder irgendwas. Bestimmte Kriterien sind vielleicht strenger geworden. Aber ich glaube, der Wunsch nach gutem Aussehen, der ist alt und sehr krisensicher. Und ich weiß nicht, ob ich dir erzählt hatte von dieser Kollegin aus der Ukraine, die ich habe, die dann während des Krieges mal eben hier war. Und die hat dann auch gesagt, ja, im Bombenhagel kommen die Leute und wollen Botox. Also das ist irgendwie anscheinend doch krisensicher. Es war natürlich überzogen, jetzt vielleicht ausgedrückt, ja. Aber dieser Wunsch nach Schönheit, der ist schon alt. Und ja, weil vielleicht ist der Druck der Gesellschaft, hat sich eben geändert vielleicht. Oder durch Social Media und Internet und überhaupt ist so eine gewisse Uniformität oder bestimmte Dinge werden vielleicht verlangt oder ja. Aber grundsätzlich glaube ich, ehrlich gesagt, dass es nicht unbedingt was Neues ist. Und es ist ja auch so eine freie Gesellschaft. Also jeder kann ja auch, der eine sagt halt, ich möchte die Fältchen behalten und die nicht. Und der andere sagt, ich möchte alle Fältchen behalten. Also,
ja, also du meinst, es ist eher die Möglichkeit, also dieser Zugriff, der sich verändert hat.
Ich glaube, ja.
Also es ist wie so ein bisschen, dass da jetzt vielleicht der Rasierer liegt, dann kann ich mir die Beinhaare abrasieren, weil die eh schon in meiner Dusche liegt. Und so ist vielleicht die Türe.
Die Tür ist offen.
Offen, also, und ich kann durchgehen, ich muss nicht durchgehen.
Ja, also wie für alle medizinischen Behandlungen vielleicht auch, dass du sagst, du kannst jetzt bestimmte Dinge gut behandeln. Und gut, in der Ästhetik ist es natürlich freiwillig. Da kannst du sagen, das möchte ich gerne nicht haben, diesen Befund, diese Falte. Oder du sagst, nee, das ist mir völlig egal und das gehört zu mir.
Ja.
Also ich glaube eher, und das ist gesellschaftlich jetzt viel akzeptierter.
Apropos Gesellschaft, ich bin ja ab und zu mal bei Events oder Galas eingeladen, gehe gerne in die Opern, ins Ballett, zu Kunstausstellungen, Vorträgen oder einfach nur gut essen.
Ja.
Dabei begegne ich natürlich auch sehr vielen Frauen unterschiedlichen Alters und muss gestehen, dass ich wirklich in den letzten Jahren immer öfters echt erschrecke, wenn dann die eine oder andere mit also fast entstelltem Gesicht, aufgespritzten Lippen, Wangen, so vor mir steht, dann ist das alles noch so ganz prall und glänzt auch manchmal so ganz fürchterlich, ja. Ich kann dann in dem Moment wirklich nicht verstehen, warum man so aussehen möchte. Denn es ist ja weit weg von Schönheit, von Jugend, von Natürlichkeit. Sehe ich vielleicht nur die schlechten Ergebnisse und so die Exzellenten bleiben unerkannt?
Da hast du, glaube ich, den Punkt getroffen. Ich glaube, die gut gemachten sieht man einfach nicht. Natürlich sind nicht alle gemacht, aber nichtsdestotrotz die ganz fein und subtil und gut korrigiert sind, das würdest du nicht sehen. Das ist ja die Definition dann von eben gut. Und da, wo es eben, das ist natürlich der Nachteil, es gibt schon auch, klar, es gibt auch schlechte Ergebnisse. Und weiß, frage ich mich auch immer, warum die Patientin oder der Arzt es jetzt nicht so empfindet. Oder vielleicht setzen die Patienten den Arzt unter Druck oder wie auch immer oder umgekehrt. Aber man sieht natürlich auch viele negative Beispiele, klar, finde ich auch. Aber
und es sind auch manchmal Frauen aus der Gesellschaft, wo ich denke, mein Gott, die haben doch so viele Verbindungen, die haben doch so viele Tipps und Möglichkeiten, die könnten sich auch leisten, bis nach Brasilien zu fliegen. Also ich sag's mal, da soll irgendwie einer toll sein für Busen, das habe ich mal gehört von einem Model. Aber warum, also wird das so verfälscht, dieses Bild von sich selbst? Ist das vielleicht auch manchmal, dass der Arzt nicht stark genug ist, dass er sagt, nee, so viel machen wir jetzt nicht.
Also ja, das ist wahrscheinlich so gemeinsam, ja. Also ich glaube schon, dass natürlich Patienten, wenn die jetzt eine gute Verbesserung haben durch eine OP oder durch eine Unterspritzung, dass es natürlich schon sein kann, dass sie sagen, ich sehe ja noch gar nichts oder ich sehe noch nicht genug.
Ach so.
Ja, gerade Verbesserungen empfindet man ja meistens als kaum merklich, ja. Verschlechterungen schon, aber Verbesserungen. Und dann sagt man, ja, ich möchte es noch toller, wie wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann ist es zwar schön, aber du möchtest noch ein Accessoire reinstellen.
Aber eigentlich ist es doch dann für dann den, der operiert hat, ist auch ein schlechtes Renommee.
Ja,
also wenn ich dann frage, ich tue das natürlich jetzt nicht, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich hinschauen soll, wenn ich mich mit den Frauen unterhalte, aber ich würde ja nie fragen, so, wer hat denn das angerichtet?
Ja, definitiv.
Aber es ist ja auch,
ich würde auch nie eine Mitarbeiterin einstellen, die so extrem aufgespritzte Lippen hat, weil es jetzt nicht mein Geschmack ist. Aber es ist ja auch okay, wenn das jemand möchte. Aber du hast schon recht. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen einfach verpasst wird, rechtzeitig dann aufzuhören.
Wahrscheinlich. Also ich saß letztens mit einer Freundin im Roma-Café. Ich nicht oft hin, aber es war sehr, sehr lustig, weil wirklich neben uns und auch an einem anderen Tisch saß dann auch so eine Mutter, die war vielleicht 60, wollte aber wie 30 aussehen und ihre Tochter war vielleicht 20, aber auch schon total, ich weiß jetzt nicht, aufgespritzt, operiert, ich kann mich da nicht so aus, mit Extensions und neuer Busen und allem und wahnsinnig viel Make-up. Und dann habe ich mir überlegt, es ist vielleicht auch einfach eine Frage des Geschmacks. Und
ja,
das ist wahrscheinlich auch von jedem, von jeder Kultur unterschiedlich. Ja, also,
da hast du völlig recht, das ist Geschmack.
Es ist vielleicht, darf man es gar nicht, Mode auch, ja. Gibt es da eigentlich Trends? Also gibt es Trends, wo du sagst, jetzt wollen plötzlich alle nur noch das oder dies?
Ja, also gerade wenn du das so ansprichst mit den Unterspritzungen, es kam ja dann eben, also es fand ja dann jeder großartig, was man dann doch machen kann mit Hyaluronsäure oder Botox. Die Möglichkeiten, die es gab und dann, gut, manche haben dann zu viel gemacht. Aber, oder ganz viele haben natürlich beobachtet, Patienten und Ärzte, dass es manchmal zu viel wird. Und dass sich das dann so akkumuliert und die gehen ja immer regelmäßig weiter zum Arzt, obwohl es noch nicht erforderlich ist und so akkumuliert sich es und schaut dann irgendwann unnatürlich aus. Und deshalb ist eigentlich jetzt zu beobachten, der Trend, dass es wirklich auf allen wissenschaftlichen Kongressen und bei Publikationen fast nur noch jetzt um Hautqualität geht, dass man weg will von diesen ganzen starken Volumina, die man unterspritzt und dass man hingeht zu Skin Boostern, also zu Behandlungen, die man nicht sieht und die Hautqualität nur verbessern sollen. Also das haben schon, glaube ich, die Ärzte oder die Fachgesellschaften so ein bisschen erkannt, dass das der nächste Trend ist.
Also du meinst, es schlägt einfach mal erstmal aus,
ja,
und dann wird es wieder ein bisschen,
genau,
gemildert und, genau, dann lernt man daraus und dann.
Genau, man lernt daraus. Das ist richtig, ja.
Also wenn ich mit meinen 62 Jahren manchmal so ein schlechtes Foto von mir sehe, von der Seite, dann träume ich natürlich auch mal so ein bisschen, wenn ich dann so die schwindende Kinnlinie und das erste Anzeichen eines leichten Doppelkinns so sehe, dann denke ich mir, vielleicht gibt's da irgendwas. Aber dann habe ich so viel Angst vor operativen Eingriffen, Schmerzen und noch viel mehr Angst habe ich, dass das schief geht, ja, dass ich dann auch so grässlich aussehe wie viele. Und dann schiebe ich doch wieder einfach nur meine Zunge an die Nase, weil ich in einem Yoga-Buch gelesen habe, dass das auch hilft.
Okay.
Dieser Muskel da, ja, unten wird trainiert. Glaubst,
ja, gut, du siehst ja natürlich schon sehr gut aus und sehr straff, also von Natur aus wahrscheinlich straff. Das ist natürlich dann auch leichter vielleicht zu sagen, naja, warum machen die das? Weil
das,
wenn du jetzt so ein ganz hässliches Doppelkinn hättest, würdest du es vielleicht auch anders sehen.
Ja, absolut. Sehe ich genau wie du. Ich habe mir immer bei Angela Merkel, habe ich auch, die hat wahrscheinlich auch irgendwann mal was machen lassen, weil es wurde besser, fand ich. Aber diese, wie nennt man die, diese Furchen.
Ja, die Patienten sagen ja sogar Merkel-Falten, was ja dann auch irgendwie schrecklich ist.
Ich, oh je, das wusste ich gar nicht. Aber ich sag mal, da habe ich selbst manchmal so am Fernsehschirm oder bei Fotos, habe ich auch so gedacht, ich glaube, wenn ich das hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch was machen. Ja, also dieses, also ich wollte nur damit ausdrücken, ich glaube, niemand ist so ganz frei davon, dass er natürlich begehrlich sein will oder schön sein will. Also wie du richtig sagtest, seit es uns Menschheit gibt, wollen wir ja dem Mann gefallen, damit wir befruchtet,
genau,
werden, damit wir,
ja, um die Reproduktion
Familie. Ja, also ich glaube, das ist schon was ganz Natürliches.
Und jeder hat halt eine andere Grenze.
Genau.
Der eine sagt, okay, ich mache mir die Haare oder ich färbe mir die Haare oder ich ziehe mich nur schick an oder ich schneide nur meine Fingernägel und der Nächste,
ja,
nimmt noch Make-up zu Hilfe und der Dritte Unterspritzung und dann die OPs. Also die Grenzen sind halt verschieblich, aber es gibt nicht Ja oder Nein.
Glaubst du denn, dass es irgendwann mal bei den Anwendungen gegen so die Schwerkraft des Gewebes oder des Alterns des Gewebes was gibt, wo man nicht schneiden muss?
Irgendwann bestimmt, ja.
Also, aber wahrscheinlich ist das noch weit weg, oder?
Naja, es gibt jetzt schon sehr viele kollagenregenerierende Methoden über sogenannte High-Energy-Based Devices, also über Energie, die man zuführt in die Haut oder auf der Haut. Also da gibt es schon viele Ansätze, aber
so dass plötzlich das Kinn wieder ganz toll ist.
Ja, so der Schwerkraft komplett entgegenwirken, das geht jetzt noch nicht, aber vielleicht schon irgendwann.
Ja, vielleicht erlebe ich es nicht mehr. Welches sind denn deine Ansprüche an dich selbst bei deinem Tun und welche hast du an deine Patienten?
Also ich versuche eben natürlich schon sehr ehrlich mit den Patienten zu sprechen. Ich glaube, das ist auch am langfristigsten, also langfristig betrachtet am erfolgreichsten ist. Wenn die spüren ja auch, ob ich jetzt ehrlich mit ihnen spreche oder ob ich denen jetzt irgendwas verkaufen will. Und erkläre denen eben die Möglichkeiten, die es gibt. Und mein Anspruch ist schon, dass das Ergebnis sehr ästhetisch und natürlich vor allem ist.
Also, dass man eben nichts sieht.
Dass man nichts sieht. Und deshalb sage ich auch ganz vielen Patienten, die dann sagen, mich stört das und das und das. Dann sage ich ganz oft, jetzt machen wir mal eine Sache und dann betrachten Sie das Ergebnis. Weil dann sehen Sie ja, wird alles anders aussehen. Wenn Sie jetzt die Lider machen lassen, wird das ganze Gesicht schon anders aussehen. Und dann können wir überlegen, ob wir noch das Kinn machen. Wenn die jetzt sagen, ich will jetzt gleich alles haben.
Ach so, also die meisten würden gerne am liebsten sich nur einmal dahinlegen und dann.
Nicht alle. Und viele haben ja auch Angst und mögen. Und manche sagen, machen Sie alles, nur keine OP. Und also es gibt ja alles Mögliche. Aber grundsätzlich finde ich immer so ein schrittweises Vorgehen ganz gut. Und das kommt, glaube ich, auch bei den Patienten gut an, weil dann haben sie das Gefühl, sie sind gut betreut. Man macht zum Beispiel eine Unterspritzung, sieht sie wieder und so weiter.
Aha, also Step by Step.
Step by Step finde ich ganz gut. Und ja, ich persönlich finde natürlich Ergebnisse gut, aber wie du sagst, ist ja auch Geschmackssache. Wenn einer das möchte und es toll findet, den Riesenbusen oder die großen Lippen, mhm, ist ja auch okay.
Also schickst du auch manchmal Patienten regelrecht wieder nach Hause, wenn du deren Wunsch nach einer bestimmten Schönheits-OP oder einem bestimmten Lifting-Eingriff nicht zustimmen kannst, also wenn du es nicht vertreten kannst, oder sagst du, ich bin gut, ich, wie du gerade sagtest, wenn die jetzt Double D Dolly Buster Busen möchte, dann mache ich den eben. Oder wo ist diese Grenze zu dem, wofür wir vorher drüber gesprochen haben, dass es ja dann auch vielleicht für dich gar nicht so gut ist, wenn die dann sagen, das hat die Caroline Kim gemacht.
Ja, so denke ich jetzt nicht direkt. Aber wenn jetzt eine wirklich zum Beispiel ein Riesenimplantat möchte, dann sage ich halt, was ja auch stimmt, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit diesen Riesenimplantaten. Da gehen sie halt zum Doktor sowieso, der macht das. Ja, es gibt ja auch Ärzte, die
darauf spezialisiert
sind vielleicht. Und oder es gibt eben Patientinnen, die tatsächlich keinen Befund haben, den man operieren sollte. Die sagen, ich möchte einen Facelift, obwohl dann noch gar kein Befund da ist, die würde ich natürlich auch nicht operieren.
Also du sagst auch mal nein.
Ja, und dann gibt es auch Patientinnen, wo es so kleine Signale gibt, dass die nicht geeignet sind für eine OP.
Ah, okay.
Weil die psychologisch einfach oder, ja.
Was genau ist da? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also das heißt, du hast das Gefühl, der wahrhaftige Grund ist gar nicht... Damit,
ja, vielleicht ist es auch der Grund, aber wenn es Patientinnen schon zum Beispiel bei 5 verschiedenen Ärzten waren und dann auch sagen, sie waren bei jedem Arzt unzufrieden und dann weiß man schon, dass irgendwie eine Unzufriedenheit ja in einem selbst wahrscheinlich drin, ja, wenn also alles immer falsch läuft, dann bin ich natürlich die Sechste, die es wahrscheinlich auch falsch machen wird. Also so hat man ja dann auch so ein bisschen.
Die suchen dann eher nach Problemen anstatt nach Lösungen.
Das sind so verschiedene Gründe, warum man vielleicht Patienten
verstehe. Nicht so operiert. Ist dir denn schon einmal etwas so wirklich missglückt? Und wenn ja, wie gehst du denn dann mit so einem Scheitern um?
Ja, also ich glaube, jedem Arzt und jedem Chirurgen ist natürlich schon ganz... Nicht ganz oft, aber natürlich schon irgendwas Schlimmes passiert. Also auf jeden Fall.
Also das gibt's gar nicht, dass man so viel Erfahrung hat, aber da ist noch nie was passiert.
Nein, es kann entweder schicksalshaft was passieren oder es kann tatsächlich aus mangelnder Erfahrung was passieren. Und ich glaube, das ist uns allen schon passiert.
Aha.
Also ich hatte mal eine Patientin, die hatte einen Implantatwechsel. Es war eine ältere Patientin, die hat eine echt schwere Infektion bekommen. Ja, es war natürlich schon schlimm. Ich weiß es nicht, was jetzt der Grund war, aber vielleicht habe ich ja auch was falsch gemacht. Ja, ich habe dann einfach sie kam dann in eine andere Klinik und dann habe ich sie wirklich jeden Tag besucht. Und ich habe gelernt, man muss schon den Kontakt zu den Patienten halten. Wenn man sich abwendet, ist ganz schlecht. Also ich würde schon die Patienten und ehrlich sagen, dass man halt, dass da irgendwas jetzt eine Komplikation passiert ist und nicht gut gelaufen ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, oder wenn jetzt eine Patientin mal nachblutet, wenn man denen signalisiert, man ist wirklich für sie da und die Wahrheit sagt, dann sind die auch wirklich normalerweise nicht nur nett, sondern also interessanterweise bildet sich dann oft sogar eine ganz enge Beziehung. Ja. Also ich hatte einmal einen Patienten nach dem Facelift, dann hat er immens nachgeblutet. Also wirklich schlimm und musste den in der Nacht wieder operieren und alles. Und also ich fand es ganz furchtbar, aber er war dann so nett und wir haben also Kontakt gehabt. Und er hatte seine Frau dann noch zur OP geschickt, was ich dann ganz toll fand. Also als sozusagen Anerkennung, dass er doch irgendwie ein bisschen Glauben an mich hatte. Und die haben mir dann immer aus dem Urlaub Fotos geschickt. Also es kann ja auch mal eine Komplikation, also erstens lernt man immer draus und ich glaube, wenn man sich der Komplikation stellt, dann ist es das Beste.
Mhm. Hat denn deiner Meinung nach die Pandemie die Menschen in ihrer Beziehung zum Aussehen und zum Wirken verändert? Werden Äußerlichkeiten unwichtiger, wenn die Menschen andere Sorgen haben? Aber du hast ja vorhin auch von der Ukraine erzählt oder von der Dame aus der Ukraine. Mhm. Aber in Bezug auf die Pandemie, wie hast du das empfunden? Waren da bei dir sozusagen, hast du da zuschließen können?
Das dachte ich, ja, das war dann mein erster Gedanke, als diese Nachricht kam mit dem Lockdown. Dann dachte ich, okay, jetzt kann ich eigentlich meine Praxis wahrscheinlich für die nächsten 1-2 Jahre auch zumachen. Aber es war eben weltweit, nicht nur bei mir, genau das Gegenteil. Also tatsächlich war das ein Moment, das sind verschiedene Faktoren gewesen, aber wo viele Patienten gesagt haben, jetzt habe ich zum ersten Mal Zeit, jetzt kann ich meine Lieder endlich machen oder ich bin eben im Homeoffice. Und dann gab es natürlich das Problem, dass alle in ihren Zoom-Konferenzen irgendwie alles gesehen haben, was sie nicht gut fanden. Also
stimmt.
Ja, also es waren verschiedene Gründe, warum dieser Zoom-Boom oder warum dieser Boom im Lockdown eingetreten ist weltweit, was keiner von uns erwartet hat.
So wie ich ja gerade jetzt die letzten Minuten sehr viele Fragen zur ästhetischen Chirurgie stelle, vergisst man ja dabei, dass du auch ganz viele wichtige, notwendige Operationen machst, wie zum Beispiel das Entfernen von Hauttumoren oder Narben nach Verbrennungen.
Ja, früher auch Brustkrebs, genau. Ja.
Fühlst du dich als schnell mal sogenannte Schönheitschirurgin in der Ärzteszene nicht entsprechend wertgeschätzt? Ist deine Fachrichtung manchen suspekt? Gibt es da Standesdünkel oder auch Neid und Missgunst?
Also unter Ärzten nicht, unter Ärzten überhaupt nicht. Die finden das ja meistens ganz toll.
Aber weil du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass irgendwie in Großhadern, glaube ich, diesem Bereich nicht so die Wertschätzung entgegengebracht wurde.
Aber das war so die alte Chirurgenschule.
Ah, okay, also das hat sich verändert. Also heute bist du nicht, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die oberflächliche Ärztin, die...
Nee, weil jeder weiß, wenn du plastischer Chirurg bist, du bist jetzt nicht Schönheitschirurg, wie manche sich ja nennen, wenn sie eben keine Facharztausbildung haben. Wenn du plastischer Chirurg bist, hast du ja schon eine sehr aufwendige...
Das ist der Unterschied, das wusste ich gar nicht.
Also viele nennen sich zum Beispiel Arzt für ästhetische Medizin und haben eigentlich keinen Facharzt. Aber wenn du plastische Chirurgie gemacht hast, dann hast du wirklich Mikrochirurgie rauf und runter, Handchirurgie, Verbrennung, also du hast wirklich sehr niveauvolle Chirurgie betrieben und die anderen Ärzte wissen das ja auch und also ich glaube nicht, dass da irgendein...
Okay.
Aber du hast recht, egal wo man hinkommt und wenn man von seinem Beruf erzählt, also nicht erzählt, aber gefragt wird, was man macht, dann kommt immer irgendwie ein Gespräch oder ein Kommentar oder irgendwas.
Ja, ja.
Also es ist polarisiert natürlich schon.
Ja, also ich habe zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass gerade männliche Ärzte, die jetzt vielleicht Herz operieren oder so, manchmal dann doch in den Gesprächen so über die sogenannten Schönheitschirurgen so ein bisschen abfällig sprechen, so als wäre ihr Tun wichtiger oder schwerer oder man braucht mehr Kompetenz oder mehr
also
Inhalt.
Früher bei den Chirurgen war das tatsächlich so in Großhadern. Das war also schon, aber das ist ja dann oft getriggert durch einzelne Personen, die das so empfinden. Aber heutzutage, wie gesagt, nachdem der Facharzt ja jetzt auch schon sehr komplex ist und wir ja auch, es steht ja in jedem plastischen Saal auch ein Mikroskop, man macht replantiert kleine Finger von kleinen Kindern. Das ist ja schon auch sehr aufwendig.
Ja, ja.
Ich glaube,
da bin ich auch vollkommen sicher. Mir ging es mehr so in meiner Frage darum, dieser Teil, also wenn du jetzt nicht jeden Tag ein Kind einen kleinen Finger anlässt, sondern eben Frauen und Männer verschönerst und so, dass man dann so in der Wahrnehmung nach außen vielleicht so ein bisschen... wie soll ich sagen, dass das nicht so ein ernstzunehmender Beruf ist, ja, sondern eher, wie du sagst, kreativ und so. Ja. Aber dass das natürlich genauso schwer ist, ist natürlich vollkommen klar. Es bedarf ja des gleichen Könnens. Mhm. Aber dennoch wird es vielleicht anders wahrgenommen. Also das war mehr so meine Frage, fühlt man sich als... Also fühlst du dich da richtig gesehen?
Also wie gesagt, unter Kollegen sehe ich da eigentlich schon immer den Respekt. Eher ist es dann vielleicht so, dass man so ein bisschen versucht natürlich, also als Fachärzte, sei es für Dermatologie oder plastische Chirurgie, sich schon ein bisschen abzugrenzen von Ärzten, die halt jetzt einfach so das alles unterspritzen und anfangen, irgendwas Ästhetisches zu tun, was sie vielleicht dann aber auch natürlich dann gut tun, wenn sie es oft machen. Aber Es gibt natürlich viele in der Szene, die eigentlich nur das machen, was halt jetzt Geld bringt sozusagen. Und das finde ich, auch wenn jetzt junge Leute sagen, sie wollen plastische Chirurgie machen, nur um Ästhetik zu machen, das finde ich zum Beispiel auch nicht so schön. Ja, ich hatte also auch eine Studentin, die gesagt, sie möchte Ästhetik machen. Ich denke mir, das ist so ein riesen tolles Spektrum, die plastische Chirurgie. Eigentlich ist es doch interessant, alles zu machen.
Ja. Ich würde dennoch gerne noch mal zum Thema ästhetische Chirurgie in Verbindung mit den Männern zurückkommen. Noch gilt ja das so ein bisschen wie auch das Haarefärben bei Männern so als unmännlich. Und wenn sie es dennoch tun, wird so ein bisschen geheim gehalten. Man spricht also ganz bestimmt nicht darüber. In der Klatschpresse liest man ja gerade von der Vermutung, dass der Schauspieler Brad Pitt ja so ein bisschen was an sich hat machen lassen. Mhm. Zumindest sieht er wieder ein bisschen frischer aus.
Super aus.
Hat er auch nur aufgehört zu trinken oder ich weiß es nicht. Welche Erfahrung hast du denn mit den Männern und ihrem Aussehen?
Also wir haben natürlich schon noch überwiegend weibliche Patienten, aber so 10% oder vielleicht ein bisschen mehr sind Männer. Und die kommen halt für Lidstraffungen zum Beispiel. Die sind ja oft dann noch pragmatischer und die bevorzugen oft OPs, damit sie nicht oft kommen. Also diese Vorstellung, dass sie irgendwie etwas regelmäßig machen müssen, das finden sie meistens nicht so interessant. Aber es ist schon so, dass also viele Männer und auch natürlich nicht nur homosexuelle Männer, sondern wirklich ganz viele Männer da immer mehr Wert drauf legen. Gut und gepflegt und jung auszusehen. Oder sie arbeiten in einer Branche oder IT-Bereich, wo sie jetzt der Älteste sind oder alle sind jung und sie möchten halt auch so ein bisschen nicht zu alt werden.
Aber die gehen dann auch nicht mit der Mütze und der abgedunkelten Sonnenbrille dann hier wieder raus, damit sie nicht erkannt werden. Also die stehen schon ein bisschen dann auch dazu, dass sie zu dir kommen.
Ja, mal so, mal so.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so. Ich glaube, da sind die Frauen vielleicht doch noch lockerer. Mhm. Naja, schwer zu sagen. Also es ist insgesamt der Trend so, dass die Menschen immer lockerer werden. Also heutzutage, ich habe ganz viele Patienten, die gehen sofort nach ihrer Lidstraffung wieder in die Arbeit mit den Nähten. Das gab es früher nicht. Oder Patienten, die auch über ihr Facelift mit allen sprechen. Früher durfte das nicht mal der Ehemann wissen. Als ich hier angefangen habe, hatten wir oft Patientinnen, die haben gewartet, bis der Ehemann mal eine Woche weg war und der hat das auch nicht erfahren dürfen. Also der Umgang an sich ist viel, viel lockerer geworden.
Dein Vater wurde letztes Jahr mit 87 nach einem Schlaganfall ein schwerer Pflegefall und verstarb eine Woche später, sodass er, aber auch du und deine 80-jährige Mutter nicht so lange darunter leiden mussten. Hat denn sein Tod deine Sicht auf das Leben, dein Tun und dein Denken verändert?
Ja, ich glaube schon, dass das so, wenn du das so nahe erlebst, also es war jetzt so der erste Tod, den ich in der unmittelbaren Familie erlebt habe, weil alle anderen Familienmitglieder ja im Ausland dann waren oder verstorben sind, ja in Korea oder Belgien oder von meinem Mann in Brasilien. Aber wenn so einer unmittelbar aus seiner Familie verstirbt, dann ich glaube schon, dass man dann vieles relativiert. Dass man sich schon denkt, naja, warum reg ich mich auf? Und wir sind ja auch nicht so ewig auf der Erde und man sollte vieles vielleicht lockerer sehen.
Warst du denn jemals in seinem Heimatland Südkorea?
Ja.
Also ihr seid ja öfter hingefahren zusammen.
Wir waren dreimal jetzt dort und fliegen dieses Jahr wieder hin. Mein Mann ist ein Riesenfan von Südkorea, ich auch und die Kinder natürlich auch, weil es ja sehr, ja.
Aber auch als du Kind warst?
Nein, als Kind tatsächlich nicht. Als Kind sind meine Eltern regelmäßig geflogen und wir waren dann in Belgien bei den Großeltern. Und das erste Mal war dann, als ich erwachsen war mit meinen Eltern.
Und wie geht es weiter mit deinen Visionen und Träumen? Hast du noch Pläne für Wandlungen?
Also apropos Korea, also die nächste unmittelbare Vision ist der erste deutsch-koreanische ästhetische Kongress, den ich nächstes Jahr im Februar organisiere mit einem koreanischen Kollegen und auf den ich mich sehr freue, weil Korea ist halt in der ästhetischen Medizin schon Nummer eins, muss man sagen. Oder zumindest wird auch sehr, sehr viel gemacht und sie haben sehr, also großartige Experten und tolle Forschung. Und Da haben wir sozusagen die Besten oder mit die Besten eingeladen, jetzt nach München nächstes Jahr und natürlich auch hochkarätige Deutsche, plastische Chirurgen und Dermatologen. Und dann haben sich auch noch andere Internationale dazu gesellt, weil sie das Thema so toll fanden. Also darauf freue ich mich jetzt sehr. Das ist das nächste Projekt.
Also das unmittelbar.
Das Unmittelbare. Und dann natürlich habe ich auch noch viele ganz große Wünsche auf meiner Liste für die Zukunft.
Und Träume, aber willst du noch nicht verraten.
Die erzähle ich dir beim nächsten Mal.
Aber es ist ja schön, dass man sie hat.
Ja.
Ja, liebe Caroline, dann danke ich dir sehr für das schöne Gespräch, deine klugen Gedanken und den Einblick in dein Leben.
Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.